Heute schauen wir uns Ausgewähltes aus der Spickausgabe 507 etwas genauer an. Wir folgen den Spuren von Eisbären im Schnee, reisen zu einer Forschungsstation mitten in die eisige Antarktis und lernen zwei Zwölfjährige kennen, für die Tanzen viel mehr bedeutet als Bewegung und Spaß. Drei Kapitel, drei faszinierende Geschichten. Und jede davon zeigt uns eine Welt, die auf ihre ganz eigene Art außergewöhnlich ist. Kapitel 1: Eisbären, was ihre Spuren im Schnee verraten.
Stell dir vor, du sitzt auf einem Schneemobil mitten im Norden Alaskas. Um dich herum gibt es nichts als Schnee und Eis. Es ist noch fast dunkel und ungefähr minus 40 Grad kalt.
Plötzlich ruft der Ranger neben dir: Dort hinten sind 5 Eisbären! Erst ist nichts zu erkennen, doch dann wirbelt in der Ferne Schnee auf. Tatsächlich, eine Gruppe Eisbären stapft direkt auf dich zu. Und jetzt hoffst du vor allem auf eines, dass dein Schneemobil wieder anspringt.
Genau so etwas erlebt die Wissenschaftlerin Michaela Hellström. Sie reist nach Alaska, weil sie Eisbären besser verstehen möchte. Doch dafür muss sie den riesigen Raubtieren heute nicht einmal besonders nahe kommen. Ihr reichen ihre Fußabdrücke im Schnee. Bei jedem Schritt verliert ein Eisbär nämlich winzige Hautzellen. Und in diesen Zellen steckt seine DNS, also die Erbinformation, die jedes Lebewesen einzigartig macht. Für Michaela ist ein Fußabdruck deshalb fast wie ein persönlicher Fingerabdruck des Eisbären.
Also sucht sie nach möglichst frischen Spuren, schaufelt den Schnee aus den Abdrücken mit einem großen Löffel in Plastikbeutel und nimmt ihn mit ins Labor. Klingt ein bisschen verrückt. Eine Wissenschaftlerin reist nach Alaska und kommt mit Säcken voller Schnee zurück. Doch dieser Schnee hat es in sich. Im Labor kann Michaela herausfinden, welcher Eisbär die Spur hinterlassen hat, ob er gesund ist, was er zuletzt gefressen hat und sogar mit welchen anderen Eisbären er verwandt ist.
Aber warum ist diese neue Methode so wichtig? Früher mussten Forschende Eisbären betäuben, wiegen, ihnen Fell- oder Kotproben entnehmen und Peilsender umschnallen. Das war aufwendig und konnte sowohl für die Tiere als auch für die Menschen gefährlich werden. Mit der neuen Methode genügt eine Spur im Schnee.
Und je mehr wir über Eisbären wissen, desto besser können wir sie schützen. Denn ihr Lebensraum verändert sich. Durch den Klimawandel schmilzt das Meereis. Genau dieses Eis brauchen Eisbären aber, um Robben zu jagen, ihre wichtigste Nahrung. Finden sie nicht genug zu fressen, kommen sie auf der Suche nach Nahrung immer häufiger in Dörfer. Dort können Begegnungen zwischen Menschen und hungrigen Eisbären gefährlich werden.
Rund 26.000 Eisbären leben nach Schätzungen der Naturschutzorganisation IUCN noch rund um den Nordpol. Ein ausgewachsener Eisbär kann bis zu 500 Kilogramm wiegen und im Sprint etwa 40 Kilometer pro Stunde erreichen. Seine Fußabdrücke können bis zu 30 Zentimeter breit sein. Und falls du dich schon immer gefragt hast, ob Eisbären Pinguine fressen, nein! Eisbären leben rund um den Nordpol. Pinguine dagegen auf der Südhalbkugel. In freier Wildbahn treffen sich die beiden also niemals.
Michaela möchte inzwischen auch die Menschen in Alaska für ihre Forschung gewinnen. Sie zeigt ihnen, wie sie selbst Eisbärenspuren sammeln können. Abdruck finden, Schnee eintüten, einfrieren und ein Foto vom Fundort machen. Danach werden die Proben nach Schweden geschickt und im Labor untersucht. So entsteht aus einem einfachen Pfotenabdruck im Schnee eine ganze Menge Wissen. Und Michaela kommt ihrem Ziel mit jeder neuen Spur ein bisschen näher. Eisbären besser zu verstehen, damit wir sie auch besser schützen können. Pfote für Pfote.
Kapitel 2: Leben in der Eiswüste.
Stell dir vor, du schaust morgens aus dem Fenster und draußen ist einfach nichts. Kein Baum, keine Straße, kein Nachbarhaus. Nur Schnee und Eis, soweit du sehen kannst. Und das bei Temperaturen von bis zu minus 50 Grad. Willkommen auf der Neumayer 3 Forschungsstation in der Antarktis. Hier lebt der Schweizer Thomas Schenk aus Madiswil für mehr als ein Jahr, rund 13.000 Kilometer von zu Hause entfernt.
Aber warum macht man so etwas freiwillig? Thomas sagt, wegen der Abenteuerlust und der Herausforderung. Die Station liegt auf einem Gletscher in der Küstenregion der Antarktis, rund 2000 Kilometer vom Südpol entfernt. Sie sieht ein bisschen aus wie ein Raumschiff auf Stelzen. Und diese Stelzen sind ziemlich wichtig. Denn jedes Jahr fällt neuer Schnee. Deshalb werden die 16 Füße der Station regelmäßig ausgefahren und das gesamte Gebäude angehoben. Sonst würde es irgendwann schief stehen und langsam im Schnee verschwinden. Und unter der Station befindet sich etwa 200 Meter Eis. Erst darunter kommt Meerwasser.
Im antarktischen Sommer leben bis zu 40 Menschen auf der Station. Doch dann kommt die Polarnacht. Die Sonne verschwindet für Monate und fast alle reisen ab. Zurück bleiben gerade einmal 9 Menschen. 4 Wissenschaftler, 3 Techniker, ein Koch und eine Ärztin. Und im Winter gibt es keinen schnellen Weg zurück. Kein Schiff kann kommen und kein Flugzeug landen. Das Team ist komplett auf sich allein gestellt.
Thomas ist einer der Techniker. Sein Job? Dafür sorgen, dass Strom, Wasser und Heizung funktionieren. Er wartet die Wasseraufbereitung, Windkraftanlagen und Schneefahrzeuge. Geht etwas kaputt, muss das Team improvisieren. Mal eben zum Baumarkt fahren? Eher schwierig. Deshalb stellen sie Ersatzteile sogar selbst her. Zum Beispiel Tankdeckel mit einem 3D-Drucker.
Der ganze Aufwand dient der Wissenschaft. Jeden Tag startet ein Wetterballon. Forschende untersuchen die Luft, messen die Dicke des Meereises und beobachten sogar Veränderungen im Magnetfeld der Erde. So entstehen Messreihen über viele Jahrzehnte, die helfen, unseren Planeten besser zu verstehen.
Aber dafür müssen die Menschen auch nach draußen. Bei minus 30 Grad, sagt Thomas, sei nicht die Frage, ob man friert, sondern wie schnell. Mehrere Paar Socken, Spezialanoraks und Handwärmer gehören deshalb zur Ausrüstung. Nur Augen und Nase bleiben frei. Die ungeschützte Haut wird dick mit Fettcreme eingeschmiert.
Besonders gefährlich wird es bei Schneestürmen. Wenn Thomas zu einem entfernten Observatorium muss, folgt er Leinen, die zwischen Stangen gespannt sind. Ohne sie könnte er in Dunkelheit und Schneetreiben die Orientierung verlieren. Und der Wind kann Geschwindigkeiten von rund 150 Kilometern pro Stunde erreichen. Dann kann er einen Menschen einfach umwerfen.
Auch das Leben drinnen ist speziell. Monatelang sieht man immer dieselben Menschen. Thomas hält sich deshalb an Routinen. Gewicht heben, fotografieren, Musik hören und lesen. Es gibt sogar eine kleine Bibliothek im Eis. Und frisches Essen? Das wird irgendwann ziemlich knapp. Nach Monaten mit Tiefkühlkost freut sich Thomas bei seiner Heimkehr deshalb auf etwas überraschend Einfaches. Salat.
Aber es gibt auch Momente, die er wohl nie vergessen wird. Als Thomas zum ersten Mal alleine draußen stand und den unglaublichen Sternenhimmel über der Antarktis sah, liefen ihm vor Freude die Tränen über die Wangen. Und in der Nähe der Station konnte er sogar Königspinguine beobachten und ihren Brutzyklus mit der Kamera begleiten.
Ein Jahr in der Eiswüste bedeutet also Dunkelheit, Kälte, Isolation und jede Menge Arbeit. Aber auch Forschung, Abenteuer und Erlebnisse, die man wahrscheinlich nirgendwo sonst auf der Erde haben kann. Und wenn Thomas wieder nach Hause kommt, freut er sich nicht nur auf Familie und Freunde, sondern auch auf Dinge, die für uns völlig normal sind. Den Geruch des Waldes, Kinderlachen und eben einen richtig frischen Salat.
Kapitel 3: Tanzen für die Götter.
Stell dir vor, du stehst vor hunderten Menschen. Deine Kleidung ist festlich geschmückt, an deinen Füßen hängen kleine Glöckchen und gleich beginnt die Musik. Aber du tanzt nicht einfach nur, um Spaß zu haben. Für die 12-jährige Kenisha aus Indien ist Tanzen eine Verbindung zum Göttlichen.
Kenisha tanzt Bharatanatyam, einen klassischen Tanz aus Tamil Nadu im Süden Indiens. Sie hat schon mit 5 Jahren damit angefangen. Ihre Fußglöckchen, die sogenannten Salangai, wurden damals sogar bei einer Zeremonie gesegnet. Und Bharatanatyam ist richtig alt. Seit mehr als 2000 Jahren wird dieser Tanz getanzt. Entstanden ist er in den Tempeln Südindiens, als eine Art Gebet in Bewegung.
Aber wie erzählt man beim Tanzen eigentlich eine Geschichte? Mit dem ganzen Körper. Besonders wichtig sind die Mudras, bestimmte Handgesten. Sie funktionieren fast wie ein eigenes Alphabet. Mit ihren Händen können die Tänzerinnen Blumen, Tiere oder Gefühle darstellen. Dazu kommen rhythmische Schritte, Gesichtsausdrücke und Körperbewegungen.
Man erzählt also eine Geschichte, ganz ohne ein einziges Wort. Kinesha trainiert jedes Wochenende 4 Stunden mit ihren Freundinnen. Denn die komplizierten Bewegungen müssen perfekt zusammenspielen. Heute tritt sie beim großen Pongal-Fest in der Tempelstadt Mahabalipuram auf. Mehr als 250 Tänzerinnen und Musiker sind angereist. Kinesha ist nervös. Dann beginnt die Musik. Die Glöckchen an ihren Füßen erklingen. Ihre rot gefärbten Fingerspitzen zeichnen Figuren in die Luft. Schritt für Schritt vergisst Kinesha die Zuschauer. Und am Ende? Jubel und Applaus. Alles hat geklappt.
Tausende Kilometer entfernt gibt es noch einen 12-Jährigen, für den Tanzen ebenfalls viel mehr bedeutet als Bewegung. Sein Name ist Hüseyin. Er lebt in Konya in der Türkei, einer Stadt, die für ihre tanzenden Derwische bekannt ist. Dort nennt man sie Simadzen. Hüseyin trägt ein weites weißes Gewand und einen hohen braunen Filzhut. Dann beginnt er sich zu drehen. Und zu drehen. Und weiter zu drehen.
Seit 8 Monaten gehört er zur bedeutendsten Derwischtruppe des Landes. Mit 12 Jahren ist er der jüngste von allen. Beim Tanz dreht Hüseyin sich immer links herum, dem Herzen folgend. Gleichzeitig kreist er langsam durch den Raum, ähnlich wie ein Planet auf seiner Bahn. Auch seine Hände haben eine Bedeutung. Die rechte zeigt nach oben, um das Gute von Gott zu empfangen. Die linke zeigt zur Erde, um diese Gaben an die Welt weiterzugeben. Denn, so erklärt Hüseyin, ein Derwisch behält nichts für sich allein.
Die Derwische gehören zum Mevlevi-Orden, einer muslimischen Glaubensgruppe, die vor mehr als 700 Jahren in Konya gegründet wurde. Beim Drehen geht es ihnen darum, Gott näher zu kommen. Beim großen Mevlana-Festival dreht sich Hüseyin über 1 Stunde lang. Und nein, ihm wird dabei nicht einmal schwindelig. Durch das viele Üben ist Hüseyin ruhiger geworden. Er findet sogar, dass ihn das Tanzen zu einem besseren und netteren Menschen macht.
Kinesha in Indien und Hüseyin in der Türkei tanzen völlig unterschiedlich. Ihre Religionen, ihre Kleidung und ihre Bewegungen sind verschieden. Und trotzdem verbindet sie etwas. Für beide ist Tanzen mehr als Sport oder Unterhaltung. Es ist eine Möglichkeit, Gefühle auszudrücken, Teil einer jahrhundertealten Tradition zu sein und sich dem Göttlichen ein Stück näher zu fühlen.
Und nach all dem Tanzen sind Kinesha und Hüseyin dann doch wieder ganz normale 12-Jährige. Denn für Hüseyin heißt es nach seinem großen Auftritt, Gewand ausziehen, nach Hause gehen und am nächsten Morgen wieder ab in die Schule.
So, das war's für heute. 3 Kapitel, 3 ganz unterschiedliche Themen und doch haben sie etwas gemeinsam. Sie zeigen, wie faszinierend unsere Welt ist und wie viel es zu entdecken gibt. Vielleicht hast du beim Hören ja auch Lust bekommen, dir das Spickheft 507 noch einmal etwas genauer anzuschauen. Ob Eisbärenspuren, die Forschenden erstaunlich viel über die Tiere verraten, ein Leben zwischen Dunkelheit, Eis und minus 50 Grad in der Antarktis oder 2 12-Jährige, die mit ihren Tänzen jahrhundertealte Traditionen weiterleben lassen. Überall gibt es Geschichten, die zum Staunen, Nachdenken und Verstehen anregen. Danke, dass du dabei warst. Und vielleicht hörst du beim nächsten Mal wieder rein. Beim Spickwissens-Podcast.